1 zu 1 der Talk. Ein Podcast von Bayern 2.
Herzlich willkommen auch an Julia Kempken. In welchem Jahrzehnt würden Sie denn gerne am liebsten leben?
Genau jetzt, hier und heute. Trotzdem habe ich natürlich eine wahnsinnige Affinität zu den 20er, 30er, 40er Jahren. Ganz speziell zur Musik von damals, für Swingmusik, Jazzmusik und den damit verbundenen Tänzen, Stepptanz, Charleston. Ich würde auch gerne mal eine Reise dahin machen, in der Tat. Aber leben bin ich doch sehr froh, dass ich heute in diesem wirklich sehr freien Land und dass unsere, ja, die Emanzipationsbewegung doch sehr viel erreicht hat. Also das stand ja damals wirklich erst am Anfang.
1 zu 1. Eine Stunde, zwei Menschen. Anja Scheifinger im Gespräch mit
Julia Kempken, Burlesque-Tänzerin.
Auch die Burlesque, die ist ja ein Tanz, der eigentlich ins erste Drittel des 20. Jahrhunderts gehört. Wenn Sie da mal reinspitzen dürften, Sie haben ja gesagt, Sie würden es eigentlich ganz gerne. Was würden Sie denn da gern erleben? Würden Sie gerne selber, wie Sie heute in Revuen tanzen, auf so einer Revue tanzen vielleicht?
Das wäre natürlich fantastisch, so die ganz große Showtreppe und 10 Tänzer rechts, 10 Tänzer links, ein Riesenorchester mit 30 Musikern und dann ein Zuschauersaal, der 1000 Zuschauer umfasst, die einem zujubeln. Natürlich wäre sowas ein Traum.
Wem würden Sie denn da gerne begegnen?
Unbedingt Josephine Baker, weil sie war nicht nur eine fantastische Tänzerin und Entertainerin, sondern sie hat auch ganz viel bewegt für die Frauenbewegung und vor allen Dingen hat sie gegen Rassismus gekämpft. Mit Martin Luther King zum Beispiel in Washington, auf dem Marsch nach Washington war sie mit dabei. Sie hat im Zweiten Weltkrieg, war sie aktiv in der Resistance. Sie ist ja nach ihrem Engagement 1925, ihrem ersten Engagement in Paris, dann in Frankreich geblieben, weil es dort eben keine Rassentrennung gab, hat dann die sogenannte Regenbogenfamilie gegründet. Das heißt, sie hat Kinder aus allen Erdteilen adoptiert, um zu zeigen, dass also egal welche Hautfarbe man wirklich friedlich miteinander leben kann.
Bei Ihnen geht es nicht nur ums Tanzen, bei Ihnen geht es auch um soziales Engagement, geht es auch um Frauenrechte. Ist da Josephine Baker sowas wie ein Vorbild?
Ja, absolut, absolut. Und ja, ich bin natürlich immer ein bisschen enttäuscht, dass die meisten Menschen sie nur assoziieren mit die Nackttänzerin im Bananenröckchen. Und dann lege ich immer gerne gleich los und erzähle, was sie eben noch so alles gemacht hat.
Wie Sie es jetzt gerade getan haben. Bananenröckchen tragen Sie vermutlich bei Ihren Burlesque-Tänzen nicht, aber doch durchaus Strapse und Mieder. Oder wie sieht da Ihre Kleidung aus?
Ja, im Burlesque-Tanz sind, wie Sie sagen, wirklich Mieder, sozusagen das Korsett, das richtig eng geschnürte Korsett ist natürlich ein sehr beliebtes Accessoire. Strapse, Strümpfe, lange Handschuhe, viel Glitzer, Glamour, viel Federn. Also da darf Frau mal so richtig Frau sein.
Ist das nicht auch ein bisschen ein antiquiertes Frauenbild? Also reduzieren wir da nicht dann wieder die Frau auf nackte Haut, auf Erotik, auf das sexy Püppchen?
In der New Burlesque, wie sie ja jetzt heißt, da gibt es ganz viele Facetten. Also ganz viel parodieren wir auch genau dieses Frauenbild. Wir spielen mit diesem Frauenbild, wir machen es sehr selbstbestimmt und wir erzählen jedes Mal eine Geschichte. Also es ist meistens nicht Ausziehen um des Ausziehen Willens, sondern es muss ein bestimmter Grund dahinter stehen. Eine wirkliche Geschichte wird erzählt, man schlüpft in die verschiedensten Rollen und kann sein ganz eigenes Ding machen. Also es ist wirklich eine Sache viel von Frauen für Frauen. Wir haben auch meistens mehr Frauen als Männer im Publikum. Und ich sage immer, es ist körperbetonter Postfeminismus. Also ich bin ja in den 70er Jahren, habe ich meine Pubertät durchlebt und das war ja wirklich noch so Frauenbewegung, lila Latzhose, nicht schminken, keinen BH und wir wollen nicht reduziert werden auf unsere sexuellen Reize.
Dann sind Sie aber mit dem Burlesque in eine ganz andere Richtung gegangen, oder?
Ja, weil viele Frauen haben sich von diesem lila Latzhosen-Image jetzt befreit und sagen, nee, wir sind ganz bewusst sehr sexy. Wir setzen unsere Reize ganz bewusst sehr gerne ein. Und warum dürfen wir nicht stolz auf unseren Körper sein und auf die Wirkung, die dieser und damit auch wir auf Männer haben? Und Erotik transportiert sich nur zum geringen Teil wirklich über bestimmte Körperformen, über bestimmte Maße, über Idealmaße, wie die Werbung uns das immer propagieren will. Es ist nämlich eine Sache von innen heraus, wie Frau sich fühlt. Und da ist es völlig egal, welche Figur man hat, welches Alter man hat. Wenn man sich erotisch und sexy fühlt, dann ist man es auch.
Sie kommen ja vom Stepptanz. Wie ging denn der Schritt zur Burlesque? Wie kam das? Weil ich glaube, am Anfang waren Sie auch noch nicht ganz so überzeugt davon.
Ja, das stimmt. Das war 2008. Da hatte ich seit 2 Jahren hier das eigene kleine Theater Rote Bühne, integriert in meine Tanzschule. Und ich hatte natürlich bereits viele verschiedene Tanzlehrer für die verschiedenen Sparten. Und eine meiner Tanzdozentinnen sagte, ich fahre wieder nach New York im Sommer zur Fortbildung und da möchte ich jetzt auch mal Burlesque-Tanz belegen und wie wäre es, könnte ich das dann danach bei dir auch unterrichten? Und da habe ich erstmal gefragt, was ist denn das? Und sie sagte, ja, das ist so eine Art Striptease. Und da war meine Antwort sofort, nein, auf gar keinen Fall. Weil wir haben hier Ballettklassen, die Mütter kommen mit ihren Kindern hierher und das wäre imagemäßig überhaupt nicht zu vereinbaren. Dann habe ich mir aber doch mal auf YouTube Dieter von Thies angeschaut und war absolut begeistert, weil sie hat mit einem Live-Orchester performt. Sie hat in diesen wunderschönen Kostümen performt, wie ich sie aus diesen alten Revue-Filmen kenne. Sie hat wunderschön getanzt und hat sich eben im Laufe ihres Tanzes ein bisschen eben entblättert, bis sie nur noch quasi in wunderschöner Unterwäsche dastand. Und da habe ich mir gedacht, okay, das ist im Grunde eigentlich das, was ich auch schon immer gemacht habe. Es geht nur einen Mini-Ticken weiter. Ich bin damals als Straßenkünstlerin auch schon mit Korsett und Strapsen aufgetreten, um die Blicke der Leute auf mich zu lenken und habe immer gerne Verwandlungen gemacht, zum Beispiel von der alten Oma zu einem sexy Showgirl auf offener Bühne mit Hilfe von Zuschauern, die mich ausziehen und habe gedacht, es ist lediglich einen kleinen Schritt weiter. Das ist genau das, was ich schon immer gemacht habe. Und ich habe gesagt, ja, probieren wir aus.
Also für alle Zuhörerinnen und Zuhörer sei vielleicht an dieser Stelle gesagt, das Ausziehen hat auch seine Grenzen. Also es wird nicht ganz nackt ausgezogen.
Ja, genau.
Ich sage mal, die wichtigen Stellen bleiben bedeckt. Sie haben dann vor Ihrer ersten Burlesque-Revue aber doch kalte Füße bekommen.
Ja, wir haben, also zunächst mal haben wir sehr schnell eine Show aus dem Boden gestampft. Ich hatte ganz schnell ein Ensemble zusammen und wir haben dann diesen Termin geplant. Die Karten waren ruckzuck verkauft und dann wussten wir aber nicht, was für Zuschauer sind das jetzt, die da kommen, weil es geht ja schon ein bisschen in Richtung Striptease, ja. Und ja, wer weiß, was für Männer da mit welchen Erwartungen überhaupt kommen. Und ich habe sicherheitshalber richtig professionelles Security-Personal engagiert. Wir waren dann sehr überrascht, weil großteils, ich will mal charmant sagen, Silver Ager unsere Vorstellung besuchten. Ü 50, 60, 70. Ein absolutes Kulturpublikum, die auch hier ins Staatstheater gehen und die einfach sowas mal sehen wollten und auch hinterher total begeistert waren. Also wir haben ab da kein Security-Personal mehr eingesetzt.
Die Tänzerin und Choreografin Julia Kempken sagt, dass die erst mit 48 die Burlesque entdeckt hat. Ist es dafür nie zu spät?
Dafür ist es tatsächlich nie zu spät. Also es gibt in Amerika ja ganz viele Wettbewerbe auch, speziell in Las Vegas. Da gibt es eine Kategorie Ü80. Also da treten Tänzerinnen über 80 auf. Und es ist einfach fantastisch zu beobachten, mit welchem Selbstbewusstsein diese Frauen da noch auf der Bühne stehen. Es ist keine Frage des Alters. Es muss ja auch nicht jeder das auf der Bühne machen. Es ist einfach für das eigene Lebensgefühl, für das eigene Körpergefühl, für viele Frauen nochmal ein ganz wichtiger Schritt, sich einfach nochmal selber zu finden und mit sich selber ins Reine zu kommen und sich wohlzufühlen.
Dazu kommen wir jetzt gleich nochmal im nächsten Kapitel. Aber erstmal eine Musik, die natürlich mit Tanzen zu tun hat und mit Rhythmus. Fascinating Rhythm, Fred Astaire aus dem Jahr 1952.
I know that once it did matter, but now you're doing wrong when you start to patter. I'm so unhappy. Oh, won't you take a day off? Decide to run along somewhere far away off and make it snappy. Oh, how I long to be the man I used to be. Fascinating rhythm. Fascinating rhythm. Fascinating rhythm. Stop picking on me.
Anja Scheifinger im Gespräch mit
Julia Kempken. Mit Tanz zum Körpergefühl.
Frau Kempken, Sie haben gerade so schön von der Burlesque und der Faszination, die dieser Tanz auf Sie ausübt, erzählt. Wie hat sich da Ihr eigenes Körpergefühl verändert?
Hat sich absolut verbessert. Also ich muss sagen, je älter ich werde, desto wohler fühle ich mich in meinem Körper. Also ich möchte nicht nochmal 18 sein.
Sie sind jetzt 58, 40 Jahre nach 18. Sie arbeiten auch mit den Frauen jetzt nicht nur, was Tanzschritte betrifft oder Choreografie betrifft, sondern Sie arbeiten auch da ganz stark am Körpergefühl. Was genau?
Es gibt natürlich in der Burlesque ein gewisses Vokabular, eine gewisse Grammatik an bestimmten Bewegungen, die eben besonders sexy, erotisch, vorteilhaft wirken. Da merkt auch jede Frau ganz schnell, egal welche Figur sie hat oder welche tänzerischen Vorkenntnisse sie hat, dass sie mit ganz einfachen Bewegungen schon mal gleich ganz anders auch aussieht.
Sie haben ja auch erzählt, dass es in Las Vegas zum Beispiel eine Ü80-Burlesque-Show gibt. Und bei Ihnen sind zum Beispiel auch jetzt nicht nur die rankenschlanken Bohnenstangen, sondern durchaus auch Damen, die ein bisschen mehr zu bieten haben, sag ich mal. Haben die es manchmal schwerer, ein eigenes Körpergefühl zu entwickeln?
Das ist ganz unterschiedlich. Also ich habe manchmal Damen hier, die sind wirklich super, super füllig und fühlen sich super, super wohl. Dann habe ich welche, die haben so die Werbungsidealmaße und haben so viele Stellen an ihrem Körper, mit denen sie nicht zufrieden sind. Also nee, das kann man wirklich nicht über einen Kamm scheren. Wir machen dann natürlich auch sehr viele Übungen, wo wir zum Beispiel erstmal auch uns selber überhaupt berühren, abtasten, überhaupt mal ein Gefühl kriegen, wie fühlt sich mein Körper überhaupt an? Wie fühlen sich Haare an? Oh, da habe ich geschwitzt. Es ist oft für viele eine ganz neue Erfahrung, überhaupt mal selber so ganz bewusst ihren Körper von oben bis unten zu ertasten.
Und während Sie das erzählen, haben Sie sich jetzt gerade selber ein bisschen ertastet, haben an Ihre Haare gefasst, haben an den Hals gefasst, haben sogar an Ihre Brust gefasst. Ich kann mir vorstellen, nun, Sie haben sich ja in den Jahrzehnten, die Sie tanzen, so ein Körpergefühl entwickelt. Ich kann mir vorstellen, das schafft nicht jede Frau gleich auf Anhieb, oder?
Das geht sicherlich nicht nur mit 2 Stunden Workshop, das ist ganz klar. Da muss man sicher länger an sich arbeiten. Wir machen auch eine Gesprächsrunde. Und es ist auch immer ganz wichtig zu erfahren, wie andere Frauen sich fühlen. Ja, dass man auch nicht alleine ist mit diesen Problemen. Aber trotzdem kann in diesen 2 Stunden schon wahnsinnig viel angestoßen werden.
Ich war ja sehr überrascht zu lesen, dass auch Männer in dieser Gruppe dabei sind.
Also die Gruppen selber sind entweder nur Frauen oder nur Männer.
Aber Männer und Burlesque ist nichts, was ich jetzt auf Anhieb zusammengebracht hätte.
Ja, also es ist tatsächlich so, die Männer ziehen deutlich nach. Also die haben jetzt auch Lust, sich künstlerisch auszudrücken in Form einer Burlesque-Nummer durchaus auf der Bühne. Und das sind dann auch quasi ganz normale Männer, die einfach mal einen Zugang zu sich als Mann und zu ihrem Körper einfach finden wollen.
Was tragen die denn?
Wir haben zum Beispiel einen Laborassistent, der seine Arbeitskleidung trägt. Laborkleidung, Schutzmaske, Handschuhe, ein Experiment auf der Bühne veranstaltet und da geht eines schief und er wird quasi ohnmächtig. Und dann entschwindet er in eine Art Traumwelt und hat jetzt unter diesen Arbeitskleidung kommt jetzt ein sehr weibliches Outfit zustande. Also viele Männer lieben das Rollenspiel. Sie wollen tatsächlich mal eine Frau sein, ohne jetzt vielleicht wie Drag Queens es zu übertreiben, sondern eben wirklich wie eine echte Frau dann am Schluss dazustehen. Das ist das eine. Andere arbeiten lediglich zum Beispiel mit einem riesigen Stofftuch, mit einem Seidentuch, mit dem man immer wieder natürlich Sachen verdeckt. Das ist dieses sogenannte Teasen. Die Konturen werden wunderschön abgedrückt in diesem Stoff und erst ganz zum Schluss fällt quasi dieser Stoff. Aber auch unsere Männer stehen nie ganz nackt da am Schluss.
Ihr Lehrmeister war die Straße. Sie haben sich Ihr Gesangs- und Tanzstudium damit verdient, auf der Straße aufzutreten. War das ein strenger Lehrmeister?
Kein strenger Lehrmeister, nein, würde ich nicht sagen. Es hat mir von Anfang an großen Spaß gemacht, dieses direkte Feedback der Menschen zu bekommen. Aber man muss da natürlich ganz schnell rausfinden, was sind die Dinge, die die Leute zum Stehenbleiben bewegt. Man hat nicht viel Zeit. Man muss sehr schnell auf den Punkt kommen. Man muss sehr schnell den persönlichen Kontakt aufbauen. Von daher ist es eine wunderbare Schule einfach. Ich konnte auch nicht so den geradlinigen Weg gehen, jetzt auf eine Schauspielschule zu gehen, weil ich direkt nach dem Abitur Kinder bekommen habe. Ich bin noch zur Schulzeit, bin ich noch schwanger geworden. Es hat mir auch ganz nett die Entscheidung abgenommen, oh, jetzt muss ich studieren, was soll ich studieren und wieder lernen und wieder Prüfungen. Also ich war sehr glücklich, dass ich früh Mutter wurde.
Was haben denn die Eltern gesagt? Die Tochter arbeitet auf der Straße.
Nachdem ich damit auch wirklich richtig gut Geld dann verdient habe. Damals in den 80er gab es ja noch nicht so viele Straßenkünstler. Wir haben gut Geld verdient und das war für meine Mutter, mein Vater war damals dann schon verstorben, für meine Mutter war das absolut in Ordnung. Die hat sich total gefreut, dass ihre Tochter jetzt doch so schnell schon Geld verdient, ohne Ausbildung.
Mit zwei kleinen Kindern, wie Sie gerade erzählt haben, das durchzuziehen, waren die beim Papa in der Zeit oder haben die Ihnen zugeguckt?
Teils, teils. Also ich hatte sie teilweise mit dabei. Ich habe sie dann schön auch angezogen, verkleidet, schön nostalgisch. Und die durften dann auch mit dem Hut zum Sammeln hinterher rumgehen. Teilweise hatte ich sie dann bei meiner Mutter. Und auch der Papa hat sich wirklich sehr um die Kinder gekümmert, ja.
Aber die waren tatsächlich manchmal mit dabei bei den Shows auf der Straße. Wir wollen sie in dieser Stunde auch tanzen hören. Wir machen Tanzen hörbar, das aber erst am Schluss mit Stepptanz. Aber natürlich auch Singen hören. Und das ist ein Song, den Sie aufgenommen haben. Ein Jazzklassiker. It don't mean a thing.
If it ain't got that swing.
It don't mean a thing if it ain't got that swing. Doobop, 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 doobop. It don't mean a thing. All you got to do is sing. Doobop, 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 doobop. It makes no difference if it's sweet or hot. Just give that rhythm everything you've got. It don't mean nothing. All you got to do is sing. Doobop, 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 doobop.
Bayern 2, 1:1 der Talk mit Musik meines Gastes, mit Julia Kempken, der Sängerin, vor allem aber Tänzerin. Wir sitzen gerade in ihrer eigenen Tanzschule in der Tanzfabrik in Nürnberg. Um uns herum sind die Wände gespiegelt, wie es sich für eine Tanzschule gehört. Frau Kempken, wie alt waren Sie, als Ihnen klar wurde, Tanzen, das ist mein Leben?
Ich glaube, als ich Silvester mit 6 Jahren mit meinem lebenslustigen Großvater wild durchs Wohnzimmer tanzte. Also da wusste ich schon, das ist eins was ich der Dinge, die ich am liebsten mache. Und ich wollte dann spätestens mit 8 Jahren auch zum Ballettunterricht. Es wurde mir aber von meinen Eltern verweigert. Mein Vater war Schauspieler hier am Staatstheater jetzt hier in Nürnberg. Und wie es oft so ist, Eltern wollen ja das Beste für ihre Kinder. Vor allem, wenn es die einzige Tochter ist, die soll was Ordentliches lernen und nicht so einen unwegsamen, steinigen Weg des Schauspielers oder noch schlimmer einer Tänzerin, deren Karriere bereits mit 30 beendet ist. Und deswegen haben sie gesagt, nee, kein Ballett. Also die wollen wir überhaupt nicht Bühnenluft erstmal schnuppern lassen.
Ui, das finde ich interessant. Vater, der eben Schauspieler war, wie Sie erwähnt haben, oder die Mutter als Chefsekretärin, wer war da mehr dagegen?
Ich glaube beide. Ich glaube beide. Ja,
waren sich einig, das soll es auf jeden Fall nicht werden für das Kind. Zuvor sind Sie eben gerade wegen des Schauspielerpapas 7 Jahre lang ja durch Deutschland gezogen, als Vagabundin. Können Sie sich da noch dran erinnern?
Kann ich mich sehr gut dran erinnern, sowohl an meine Geburtsstadt Oberhausen, da bin ich mit 3 Jahren quasi weggezogen. Dann war München angesagt, eine völlig andere Sprache. Ich wurde im Kindergarten zunächst als Ausländerin beschimpft, weil ich kein Bayerisch sprach. Habe mich sehr schnell umgestellt, mit dem Erfolg, dass meine Mutter mich nicht mehr verstand.
Können Sie es heute noch? Könnten Sie noch Bayerisch?
Ich war nur 1 Jahr in München. Das kann ich leider nicht mehr. Und dann bin ich mit knapp 8 Jahren eben nach Nürnberg gekommen. Und da bin ich dann zweisprachig aufgewachsen. Daheim war Bühnendeutsch angesagt, aber mit den Schulkameraden und so, das war Fränkisch. Und spätestens, seit ich auch fränkisches Theater gemacht habe, die Metzgerei Boggensack vor allen Dingen, auch im Hörfunk, vielleicht einigen bekannt, die wissen vielleicht nicht, dass ich die Frau Dauberdol bin. Hallo miteinander, der Metzger Boggensack lässt euch schön grüßen.
Sehr schön. Waren Sie trotzdem, auch wenn die Eltern eigentlich nicht wollten, dass sie Bühnenluft schnuppern, wie Sie gerade erzählt haben, trotzdem viel mit dem Vater im Theater, hinter den Kulissen vielleicht auch?
Im Theater war ich relativ viel, also alle Kinderstücke durfte ich natürlich sehen, auch zu Schulzeiten dann.
Auch den Vater auf der Bühne gesehen?
Selbstverständlich, ja.
Wie war das?
das war immer schon ein Gefühl des Stolzes. Und wenn ich erzählt habe, so auch immer so, mein Vater ist Schauspieler, dann immer alles, oh, Wahnsinn. Ich habe gesagt, ja, es ist aber trotzdem ein ganz normaler Beruf. Und es hat auch den Nachteil, dass man den Vater so gut wie nie sieht.
Weil der einfach vormittags in Proben, abends in Vorstellungen, also der war wirklich kaum zu Hause dann?
Ja, und wenn zu Hause, dann wurde Text gelernt, dann musste ich schön still sein. Genau, nachmittags hat er auch dann geschlafen wieder, um sich für die Vorstellungen fit zu machen. Wochenenden gab es so gut wie nie, also Ausflüge mit der Familie gab es nicht. Lediglich die 6 Wochen Sommerferien, da hatte ich dann mal meinen Papa, aber da auch richtig.
Und da leuchten dann Ihre Augen auch. Was wurde da gemacht dann in den 6 Wochen Sommerferien?
Urlaub bei Verwandten, weil man als Schauspieler leider sehr, sehr wenig Geld verdient. Die Leute denken immer, oh, Staatstheater, also damals war es noch Stadttheater, Schauspieler, oh, die verdienen viel Geld, aber ist überhaupt nicht so. Also mein Vater konnte die Familie letztendlich nie komplett ernähren, also meine Mutter musste immer mitarbeiten. Also sind wir ins Wochenendhaus der Großeltern im Sauerland gefahren. War aber auch sehr schön.
Sie haben schon gesagt, dass Sie durchaus viel im Theater waren. Auch viel in der Kirche. Es war ja doch ein sehr christliches Elternhaus, in dem Sie groß geworden sind.
In Kinderzeiten auf alle Fälle, bis dann so die Pubertät kommt und man sich so dagegen wehrt und sagt, ach, jeden Sonntag in die Kirche, nee, habe ich jetzt wirklich keinen Bock. Also manchmal diese regelmäßigen Gottesdienste wurden dann weniger. Aber ich bin nach wie vor ein gläubiger Mensch und diese christlichen Werte, die mir vermittelt wurden, die sind mir auch nach wie vor sehr wichtig und die versuche ich auch einfach weiterzugeben.
Was haben Sie da im Elternhaus mitbekommen von diesen christlichen Werten?
Dass man Menschen in Not zum Beispiel hilft, dass man wirklich die Augen offen hält, was passiert in der Nachbarschaft um einen rum. Und wenn es nur kleine Dinge sind, dass man sich auch Zeit nimmt, einfach Menschen zuzuhören, füreinander da zu sein. Und vor allen Dingen, ich bin in einem ja sehr kosmopolitischen Haushalt aufgewachsen, möchte ich sagen. Meine Mutter war viel im Ausland in ihren Jugendjahren. Also das ist auch kein Schubladendenken, ne? Also egal, welche Hautfarbe jemand hat, aus welchem Land er kommt oder sogar, wenn jemand aus dem Ausland kommt, dass man dem gegenüber besonders gastfreundlich ist, dem Fremden gegenüber.
Wie hat denn eine unverheiratete Tochter in das Leben der Eltern gepasst, in dieses katholische Leben der Eltern, die noch vor dem Abitur schwanger wurde?
Ja, das war natürlich Wham. Das war natürlich der Knaller, der Schocker schlechthin. Als ich dann eben verlautere, wir wollen auch nicht heiraten, mein damaliger Partner und ich, war der Schock sehr, sehr groß, auf alle Fälle. Aber da muss ich meine Mutter wirklich sehr, sehr loben. Sie ist so eine tolerante, starke Persönlichkeit, arbeitet sich auch ständig in neue Thematiken ein. Ich sage immer, ich frage nicht Google, ich frage meine Mama, Mama Google. Und sie ist so mitgewachsen. Also sie hat auch wirklich ihre Vorstellungen, sie hat nicht beharrt auf ihren Vorstellungen. Sie hat es wirklich akzeptiert.
Also die Eltern haben es tapfer genommen und sie unterstützt auch?
Ja, ich wurde wirklich sehr unterstützt. Also wie gesagt, mein Vater beruflich war es nicht möglich. Er ist auch schon 1988 leider verstorben, sehr früh. Aber meine Mutter hat sich wahnsinnig engagiert. Also für die Kinder, dann stand mir da super zur Seite. Ohne die wäre ich nicht heute hier, wo ich jetzt bin.
Ihr Vater ist, Sie haben es gerade erwähnt, gestorben, da waren Sie gerade mal 28 und haben eigentlich erst dann angefangen, die Kunst wirklich auszuleben, als Tänzerin, als Sängerin. Mussten Sie so ein bisschen aus dem Schatten auch raustreten?
Ich glaube schon. Also mit Schauspiel ernsthaft habe ich wirklich erst begonnen, nachdem mein Vater gestorben ist. Habe meine Erfahrungen gemacht, auch wirklich nur mal auf der Bühne als Bühnenschauspielerin. Habe dann aber gemerkt, dass ich doch sehr gerne eigene Programme entwickle und verwirkliche.
Sie haben gerade schon gesagt, in Ihrer Kindheit hat es eine große Rolle gespielt, gewisse christliche, auch soziale Werte. Sie haben das in Ihr Theater und auch in Ihre Tanzschule vor allem mit reingetragen, indem Sie sagen, ich möchte zum Beispiel Geflüchteten helfen, dass die auch die Möglichkeit haben, hier bei mir Kurse zu nehmen, ohne dass es zu viel für die kostet. Passt es zusammen? Eine Flucht, die ja doch einfach ein sehr traumatisches Erlebnis oft ist, und Tanz?
Es passt sehr gut zusammen, denke ich, weil in dem Moment, wo man im Tanzunterricht ist, muss man an was ganz anderes denken. Es wird die Konzentration gefordert. Man möchte ja etwas lernen. Es ist Musik im Spiel und Musik hat immer etwas sehr Befreiendes. Und dann gibt es auch keine Sprachbarriere oder sehr wenig Sprachbarrieren. Meine ganzen Schüler hier sind auch wahnsinnig offen. Aber natürlich ist es trotzdem schwierig, diese Menschen zu erreichen. Es braucht dadurch auch Institutionen, mit denen wir zusammenarbeiten, weil natürlich erstmal eine Schwellenangst herrscht. Also man braucht Lotsen, die wirklich mit den Leuten hierher kommen. Und es freut uns immer, wenn das eben gelingt.
Zumal ja wahrscheinlich für jemanden, der hier im Asylheim lebt, nicht unbedingt der erste Gedanke ist, wo ist die nächste Tanzschule, sondern ganz andere Probleme sind. Können Sie uns vielleicht einen Ihrer Tanzschüler, es muss ja auch nicht namentlich sein, näher vorstellen? Was hat ihm der Tanz gebracht? Was konnten Sie, ja, wie konnten Sie da miteinander arbeiten? Ja.
Also da würde ich gerne einen Schüler aufführen, der ist jetzt kein Flüchtling, aber er kommt aus einer, ja, ich würde sagen, armen Familie, sozial benachteiligten Familie. Und seine Mutter kam auf mich zu mit dem Wunsch, ob ihr Sohn bei mir tanzen könnte, aber sie kann eben nur sehr, sehr wenig bezahlen. Ich merkte, es fiel ihr nicht leicht überhaupt, diesen Schritt auf mich zuzumachen. Und ich vergebe ja auch sogenannte Sozialstipendien. Und dieser junge Mann kam zu uns und hat mit so einer Begeisterung den Tanzunterricht besucht, dass er mittlerweile wirklich jeden Tag bei uns ist. Er ist in verschiedenen Showgruppen aktiv. Er motiviert andere Schüler. Seine Mutter ist hellauf begeistert. Er hat wirklich das absolute Berufsziel. Er will Tänzer und Tanzlehrer werden. Für ihn ist absolut klar, das ist jetzt sein Weg. Die Zeitung hat über ihn berichtet. Er hat ein wahnsinniges Selbstbewusstsein gewonnen, ein Selbstwertgefühl. Und das macht natürlich unheimliche Freude, dann sowas zu sehen.
Sie haben vorhin gesagt, Musik ist im Spiel, gerade wenn es um Menschen geht, die vielleicht andere Nöte haben, aber dass da beim Tanzen mal abgelenkt werden kann. Nächste Musik bei uns ist nämlich auch Musik im Spiel in 1:1 der Talk Blondie, nämlich mit Heart of Glass. Können Sie sich da noch dran erinnern? Da waren Sie gerade 18, als der Titel rauskam.
Da kann ich mich sehr gut dran erinnern, ja.
Der Talk auf Bayern 2 mit der Sängerin und Tänzerin Julia Kempken, die mir in den Räumen ihres eigenen Theaters in Nürnberg gegenüber sitzt, in ihrer Tanzschule in der Tanzfabrik. Sie sind am Wochenende erst aufgetreten und haben gesungen »I've got 4 children and lovers some more«. Wie autobiografisch ist das denn?
Das haben Sie sich aber sehr gut gemerkt. Das ist in der Tat ja sehr autobiografisch, muss ich sagen. Also wie Sie schon gesagt haben oder wie ich schon gesagt habe, direkt nach dem Abitur bin ich Mutter geworden, zweifache Mutter, sehr schnell geworden und habe mich dann aber doch von meinem damaligen Partner getrennt, weil ich merkte, ich bin einfach zu schnell reingerumpelt in diese Beziehung. Also wir kannten uns nicht wirklich und mein Weg ging einfach in eine ganz andere Richtung.
Und 10 Jahre später sind ja dann nochmal 2 Kinder geboren worden. Auch die Beziehung hat zumindest nicht für ein Leben lang gehalten. Sie sind oft solo durchs Leben getanzt. Dass ich mir gerade mit 4 Kindern, oft alleinerziehend, selbstständig noch dazu. Wie oft sind Sie verzweifelt?
Ich bin glücklicherweise nicht sehr oft verzweifelt, muss ich sagen. Also ich bin in schweren Zeiten, gerade als alleinerziehende Mutter, bin ich selber Sozialhilfeempfängerin gewesen, habe aber diesen Schritt auch wirklich konsequent gemacht, jeden Monat auf Sozialamt. Und das Sozialamt hat glücklicherweise anerkannt meine selbstständige Tätigkeit. Ich konnte angeben, was ich verdient habe, konnte angeben, wie viel davon musste ich wiederum ausgeben, um meine Ausbildung zu finanzieren. Das wurde anerkannt, sodass ich mein Grundeinkommen quasi gesichert hatte, wobei ich da dem Staat auch wirklich sehr, sehr dankbar bin und deswegen auch versuche, zurückzugeben. Das waren natürlich schon harte Zeiten. Also damals gab es noch keine Tafel. Ich bin dann halt zu den Supermärkten gegangen, habt ihr was ihr wegschmeißt, angedutschtes Obst oder so, ne? Und habe mir diese Sachen mit nach Hause genommen. Also ich weiß, was es heißt, an der untersten Kante zu leben. bin aber eben nicht verzweifelt, sondern war schon immer irgendwie Optimist, eine Macherin. Meine Kinder sind alle groß und erwachsen.
Eines ihrer Kinder, nämlich eine Tochter, die ist in ihre Fußstapfen getreten und wird auch in der neuen Show, die am 9. Februar in Nürnberg Premiere hat, mit ihnen auf der Bühne stehen. Wie ist es denn, Mutter und Tochter auf der Bühne?
Das ist wundervoll. Also das ist ein richtiger Dream come true. Also meine Tochter, ich habe 3 Söhne, habe eine Tochter und meiner Tochter konnte ich sehr viel mitgeben, weil es für sie auch sehr frühzeitig klar war, sie will auch zur Bühne. Und da konnte ich sie natürlich wirklich sehr, sehr gut fördern. Sie hat dann auch in Berlin an der Universität der Künste studiert, ist also richtig diplomiert. Sie hat auch von klein auf, seit sie 6 Jahre ist, mit mir zusammen gesteppt. Und ja, jetzt haben sich unsere Wege wieder getroffen, gekreuzt.
Wir sitzen gerade im Studio 3 Ihrer Tanzschule, der Tanzfabrik. Ist das zum Beispiel auch hier ein Raum gewesen, wo Sie mit Ihrer Tochter durchaus schon mal geprobt haben?
Ja, ganz oft, natürlich.
Sie haben von großem Stolz erzählt, dass Sie mit Ihrer Tochter auf der Bühne stehen, dass sie mit Ihnen da mitmacht, auch bei der Revue. Knirscht es bei solchen Proben dann nicht auch manchmal?
Manchmal knirscht es, ja, aber das geht auch wieder ganz schnell vorbei. Also bestes Beispiel, meine Tochter möge mir verzeihen, dass ich diese Geschichte erzähle, aber ich finde sie einfach so schön. Meine Tochter war ja überhaupt nicht begeistert damals, als ich von Burlesque erzählte und meinte, Mama, lass das bitte nicht, das geht nicht imagemäßig, du ruinierst dir alles. Als sie dann die erste Show gesehen hat, war sie sehr begeistert, fand sie wirklich doch dann ganz, ganz toll. Also ab damit war das Thema durch. Dann, als wir vor 2 Jahren hier unsere Jubiläumsproduktion gemacht haben, die Blechtänzerin, wo die Rolle ihr auf den Leib geschrieben wurde. Im Vorfeld war sie in der ganzen Entwicklung natürlich auch beteiligt, kam der Fototermin für das Plakat und die Pressefotos. Und wir hatten mit dem Regisseur und dem Grafiker besprochen, ein Motiv wie von Delacroix, die Kämpferin auf den Barrikaden mit der großen Fahne und die eine Brust ist frei. Ja, und ich mache mich vor dem Spiegel zurecht, ich tue mein Kleid an der entsprechenden Brust nach unten, nehme diese Fahne in die Hand und sie sagt, nee Mama, das ist nicht dein Ernst. Und ich so, doch, schau, so ist das Motiv geplant. Und sie sagte, nee, da gehe ich aber nicht mit aufs Plakat. Wenn du da halb nackt, dann muss ich erst mit meiner Agentur sprechen.
Und wir so alle, oh nein, es ist alles organisiert, der Fotograf, das kostet alles Unsummen von Geld. Und ich habe erstmal versucht, den Ball ganz flach zu halten, mich nicht aufzuregen, habe nochmal so ein bisschen abgewartet. Wir haben erstmal andere Motive fotografiert und dann habe ich einfach so getan, als ob nichts wäre. Sie hat so getan, wahrscheinlich als ob sie mit ihrer Agentur telefoniert, aber nicht erreicht und hat dann doch ganz tapfer diesen Fototermin durchgestanden, ja. Und ich war dann auch sehr erleichtert. Es kam dann auch kein Kommentar mehr.
Also doch brenzliche Situationen, auch mit der Tochter. Wir haben schon über Burlesque gesprochen, über den Stepptanz in Ihrer Tanzschule. Da gibt es aber noch so viel mehr, ja, Tänze, von denen ich zum Teil noch nichts gehört habe. Tango Argentino kennt man, Jazz, Tanz, Stepp. Aber Lindy Hop?
Ja, das ist der Paartanz aus den 20er und 30er Jahren, der zu Swingmusik getanzt wurde.
Den man ja ganz viel in Berlin-Babylon jetzt, glaube ich, auch gesehen hat, ne? Lindy Hop, oder?
Ja, das ist diese Zeit, genau die Zeit, in der Lindy Hop en vogue war. Das war in Anlehnung an Charles Lindbergh und seine Atlantiküberquerung. War das der Modetanz, der genau damals getanzt wurde und deswegen Lindy Hop nach Charles Lindbergh benannt wurde?
Bachata Sensual?
Ah, Bachata Sensual.
Ah, so heißt der Tanz. Sensual, spricht man Englisch aus?
Ja, genau. Ja, das ist eine Abwandlung des Bachata, also gehört so zu den lateinamerikanischen Tänzen, gehört so in die Salsa-Szene, wird aber sehr langsam getanzt und die Frau muss sich sehr gut vom Mann führen lassen. Es ist eigentlich ein sehr erotischer Tanz, aber es ist eben ein Tanz. Das ist so dieses, es prickelt so zwischen den Paaren, ja, aber es darf ja nur bis zu einem bestimmten Punkt gehen.
Ich sehe schon, Erotik gehört bei Ihnen doch dazu, nicht nur bei der Burlesque. Die nächste Musik klingt zunächst auch mal nach Erotik. They Are Red Hot in einer Version von Eric Clapton.
She got it for sale, I mean. Yeah, she got it for sale. Hop to Marlin in a red hot. Yeah, she got it for sale. Hop to Marlin in a red hot.
Yeah, she got him to sail on me. Yeah, she got him to sail. Yeah, she got him to sail on me. Yeah, she got him to sail.
1:1, der Talk auf Bayern 2. Anja Scheifinger im Gespräch mit
Julia Kempken, gründete Nürnbergs Rote Bühne.
Diese Rote Bühne, die ist in einem Keller. Wir sitzen nebenan. Sie macht ihren Namen alle Ehre. Es gibt roten Plüsch, einen roten Teppich, sogar Tischdecken und Lampen. Ist alles rot? Warum rot?
Also ursprünglich deshalb, weil wir ja schon ein bisschen im Keller sind und es sollte eben keine Kelleratmosphäre sein, nicht irgendwie kühl, feuchten Eindruck machen oder so. Und da dachte ich mir, rot ist doch so eine schöne, warme Wohlfühlfarbe. Das war so hier eben die Tanzschule, deswegen ist das ganze Foyer eben sehr in Rottönen gehalten.
Hat ausnahmsweise nichts mit Erotik zu tun.
Nee, das hat tatsächlich nichts mit Erotik zu tun. Es war einfach so die Wohlfühlfarbe, ne? Gerade wenn man in den Keller runtergeht. Und das Theater wurde ja erst etwas später gegründet und dann hat man sich überlegt, was für einen Namen gebe ich jetzt diesem Theater? Und da die Farbe Rot vorherrschend war, hat sich daraus der Name ergeben. Oftmals denkt man natürlich, oh, politisch, die SPDler denken, hat es was mit uns zu tun oder etwa mit Kommunisten oder ist es doch so ein bisschen Rotlichtmilieu? Nein, es ist wirklich nur das Interieur.
Da gibt's Shows, da stehen auf 6x4 Metern 10 Musiker, sie selber als Conférencier der Revue. Dann kommen vielleicht noch 3 Tänzerinnen dazu. Ist ziemlich kuschelig, oder, auf dieser kleinen Bühne?
Ja, da lernt man auch mit wenig Platz tänzerisch auszukommen. Genau, wie man sieht, gelingt es auch. Das ganze Theater umfasst ja maximal 120 Zuschauer. Also man ist auch wirklich ganz nah dran am Bühnengeschehen und das macht gerade unser Theater auch aus, weshalb die Leute hier gerne hinkommen, weil man so nah dran ist, weil man quasi mit dabei ist.
Also kuschelig nicht nur für die, die auftreten, sondern auch fürs Publikum, mit dem sie immer wieder interagieren. Was ist denn da schon mal passiert? Also gab es tatsächlich schon mal jemanden, der zum Beispiel auf die Bühne gesprungen ist und gleich mitmachen wollte? Weil manchmal fordern sie ja fast schon dazu auf.
Also ich muss sagen, ich habe die Leute sehr gut im Griff, will ich mal sagen. Oder ich habe ein gutes Empfinden, gutes Gespür, vielleicht schon damals von der Straße. Also, dass ich, sagen wir mal, die richtigen Leute anspreche. Ich hole auch tatsächlich manchmal Leute auf die Bühne und habe dann noch nie schlechte Erfahrungen gemacht. Also der eine macht mal ein bisschen mehr mit, der andere macht ein bisschen weniger mit. Aber es ist noch nie irgendetwas wirklich, wirklich ausgeartet. Das Unangenehmste, was mal war, dass wir wirklich eine Gruppe betrunkener Frauen hinten drin sitzen hatten, die wir wirklich in der Pause hinaus komplimentieren mussten.
Auch unangenehm. Apropos betrunkene Frauen. Es ist ja doch, wir sprachen zu Anfangs dieser Stunde über die 20er, die 30er Jahre, in denen viele dieser Tänze en vogue waren, die sie tanzen. Und wenn man eine ihrer Revues besucht, es ist alles ziemlich stilecht auch. Da ist zum Beispiel eine Bauchladenverkäuferin, die Zigaretten und Süßigkeiten verkauft in ihrem wirklichen Bauchladen. Und es gibt natürlich die Prohibition.
Ja, es sind aber nur Schokoladenzigaretten. Ja, wir spielen auch ein bisschen Prohibition nach. Das heißt, es werden alle Flaschen umetikettiert. Also statt
Bier. Also es gibt natürlich keinen Alkohol.
Nein, es gibt keinen Alkohol. Also es sieht aus, als ob es eine Bierflasche wäre. Und da ist dann ein Etikett drauf. Da steht dann Limonade mit Hopfengeschmack. Und wir haben Traubensaftflaschen. Da ist dann Sinalco drin. Und es wird auch alles dann stilecht natürlich in Kaffeetassen, dieser Saft ausgeschenkt. Ne? Also im Grunde ist es alles Tee und Kaffee.
Also Wein trinkt man in Kaffeetassen in dem Fall. Aber es ist nicht nur ein nettes Shishi und nettes Beiwerk, sondern auch in ihren Revues ist ihnen der geschichtliche Bezug durchaus wichtig. Zum Beispiel eine Revue spielt in den 30er Jahren in Nürnberg, da geht es dann auch um Fußball und dies und jenes. Also sie entführen so in die 30er Jahre. Wäre es nicht leichter, einfach nur Unterhaltung pur zu machen, ohne dieses ganze Historische?
Wäre sicherlich leichter, ist aber nicht mein Anspruch. Also ich versuche eben zu verbinden, einerseits gute Unterhaltung, um so natürlich auch möglichst viele Zuschauer ins Theater zu bekommen, um dann so ein bisschen unterschwellig übers Hintertürchen einerseits historische Informationen zu vermitteln, andererseits auch wirklich durchaus politische Dinge zu sagen, weil es gibt natürlich viele Parallelen zwischen der, was in der Weimarer Republik passiert ist und was heute wieder passiert. Natürlich nicht 1:1, aber viele Dinge in der Geschichte wiederholen sich. Und indem ich die Leute da so mit reinnehme, wie jetzt gerade sich der Stürmer wieder gegen unseren jüdischen Clubtrainer hetzt, jetzt und wie aber Walter Bensemann vom Kicker in seiner Kolumne da ordentlich dagegen hält, greife ich natürlich schon Dinge auf, die auch heute leider wieder passieren. Und das ist mir eben ein ganz, ganz wichtiges Anliegen.
Ein Anliegen ist Ihnen auch, den fränkischen Bezug herauszukehren. Da gibt es dieses wunderbare Let's call the whole thing off auf Fränkisch.
Ja.
You say tomato, I say tomato im Englischen. Ja. Wie ist das auf Fränkisch? Könnten Sie das kurz ansingen?
Ja, ich moch Schäuferle mit Soße und am Gniedler. Du liebst Klöße. Gniedler hast es und nicht Klöße. So kummer mir niemals zahm. Na, so kummer mir niemals zahm.
You say tomato, I say tomato. Auf Fränkisch, wunderbar. Sie suchen, also die Bühne, haben wir schon erzählt, ist ziemlich klein. Sie sind auch nicht so ganz glücklich mit den Räumen. Sie suchen eigentlich schon seit langer Zeit. Warum ist es denn so schwierig, einen neuen Theaterraum zu finden?
Weil viele Vermieter, gerade von größeren, zum Beispiel Industriebrachen, das sind jetzt große Immobilienfirmen, die teilweise europaweit agieren. Es sind Banken, Konsortien, die diese Projekte entwickeln. Und wenn da jemand kommt, der sagt, ich will da Kultur machen, ich will da Theater machen, dann wird sofort ein Riegel vorgeschoben. Da kommt man gar nicht so weit, überhaupt einen Besichtigungstermin zu kriegen. Sagen, oh nee, das ist uns viel zu riskant. Wir vermieten nur an Büros. Uns gibt es seit 12 Jahren. Wir sind gewissermaßen schon ein mittelständiges Unternehmen. Wir haben ja auch Angestellte. Wir haben ein Betriebsbüro, alles, was zu einem Theater dazugehört. Wir haben keine Chance, überhaupt da ins Gespräch zu kommen. Das ist der eine Punkt. Viel ist natürlich hier im Krieg zerstört worden, in anderen Städten wie zum Beispiel in Leipzig. Ich bin immer ganz neidisch, wenn ich in Leipzig bin, wo meine Tochter wohnt, was da für wunderschöne alte Industriegebäude mitten in der Stadt ja noch stehen, was es noch an alten Wirtschaften gibt, die diese wunderschönen großen Nebensäle haben. Das ist in Nürnberg entweder weggebombt oder wurde spätestens in den 70er Jahren abgerissen.
Gibt es einen Traum, wenn Sie jetzt einfach träumen würden, bar jeglicher finanzieller Möglichkeiten, Ihr Traum, was wäre das?
Also der Traum eines Theaters Rote Bühne hier in Nürnberg wäre erstens mal ein Theater, was 200, 250 Plätze umfasst. Dann sollte es zentral gelegen sein. Viele unserer Zuschauer haben uns vorgeschlagen, warum nicht ins alte Volksbad? Das wäre eine fantastische Location. Warum nicht ein Theaterschiff auf dem Wördersee? Oder ein feststehendes Theaterzelt im Bereich des Dutzenteichs in der Nähe des Dokuzentrums, so wie das Palazzo jetzt auch im Winter immer dasteht, kann man auch dauerhaft so ein Theaterzelt installieren. Das wäre unser absoluter Traum.
Bleibt abzuwarten, wo sich die Rote Bühne in ein paar Jahren befindet, auf der Sie jetzt dann Premiere haben, nämlich mit der großen Kempinski-Abschiedsrevue. Julia Kempinski ist sozusagen so etwas wie ein alter Ego auf der Bühne, wenn Sie eine Revue machen. Denken Sie manchmal selber an Ihre eigene Abschiedsrevue auch, an die Abschiedsrevue der Julia Kempken?
Nein, noch überhaupt nicht, nein. Ich werde oft gefragt, Frau Kempken, tanzen Sie noch selber? Und die so, ja, ich tanze. Sie
mit 58 wohlgemerkt?
Ja, genau. Ja, nee, das hält einen ja auch wunderbar fit. Aber diese Revue spielt im Jahre 1934. Und dieses kleine Keller-Kabarett-Theater, bevor es entweder komplett verboten wird oder alle Darsteller im KZ landen, machen sie noch eine letzte Abschiedsrevue gewissermaßen, bevor sie sich dann höchstwahrscheinlich doch für die Emigration entscheiden.
Also wieder ein geschichtlicher Hintergrund neben allem Tanzen und neben aller Unterhaltung. Ja. Einer ihrer Songs auf der Bühne heißt Happy Feet. Dürften wir die mal hören, Frau Kempken, die Happy Feet, ihre glücklichen Füße, wenn sie tanzen?
Ja, dann ziehe ich mir doch mal gleich meine Stepptanzschuhe an.
Und ich bedanke mich an dieser Stelle schon mal für eine Stunde, Julia Kempken, die sehr spannend war und einfach in ihre Tanzwelt entführt hat. Vielen Dank, Julia Kempken, für diese Stunde.
Gerne, herzlich gerne.
Bevor wir Sie jetzt gleich hören mit den Happy Feet. Und wer Julia Kempken live erleben will, am 9. Februar ist Premiere in Nürnberg in der Roten Bühne mit der großen Kempinski-Abschiedsshow. Und am 16. Februar gibt's Burlesque Wonderland in München in der Pasinger Fabrik.